Und so hat es die Schweiz geschafft, dass sie ja auch über die Information eines sehr guten und stabilen Gesundheitssystems aus Sicht eines Angestellten plus diesen Faktoren, die halt auch einem Arzt oder Ärztin dann wichtig sind, Stabilität, Ordnung, hohen Freizeitwert geschafft, in die Köpfe der Leute zu kommen.
Und genau darüber sprechen wir heute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Club der Gestalter. Mein heutiger Gast ist Martin Werner. Er begleitet und berät mit seinem Unternehmen Ärzte und Ärztinnen, die mit dem Gedanken spielen, das deutsche Gesundheitssystem hinter sich zu lassen und in die Schweiz auszuwandern. Aber wer jetzt denkt, wir loben hier in den nächsten Minuten einfach nur das Land der Berge und der Schokolade in den Himmel, der irrt gewaltig. Martin und ich machen heute einen schonungslosen, ehrlichen Deep Dive. Wir sprechen darüber, warum die Schweiz eben nicht für jeden das versprochene Paradies ist und warum bloße Flucht aus Frust keine gute Karrierestrategie ist und weshalb du als echter Gestalter ganz genau wissen musst, was du eigentlich willst, bevor du deine Koffer packst. Das alles gibt's gleich, aber jetzt starten wir erstmal so richtig los. Das haben wir schon immer so gemacht. Ein Satz, den wirklich jeder im Gesundheitswesen schon mal gehört hat und der nur eins bedeutet: Stillstand. Aber wir wollen nicht mehr einfach nur funktionieren und Opfer des Systems sein. Deshalb schmeißen wir hier im Club der Gestalter alte Muster einfach aus dem Fenster. Hier geht es ums Anpacken, ums Verändern für dich, dein Team und deine Patienten, damit der Job wieder Spaß macht und nicht nur Nerven kostet. Ich bin Annette Sabo und nun wünsche ich dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Hallo Martin, schön, dass du dir heute Zeit genommen hast.
Hallo Annette, danke, darf ich hier sein.
Jetzt könnte man sich ja denken, jetzt macht die Annette einen Podcast für das deutsche Gesundheitswesen, für Gestalter im Gesundheitswesen, im deutschen Gesundheitswesen. Und jetzt lädt sie jemanden ein, der Fachkräfte aus Deutschland in die Schweiz vermittelt. Wie kann das sein? Und vielleicht fangen wir einfach mal ganz kurz an, indem du dich einfach mal ganz kurz vorstellst, für unsere Hörer nochmal zusammenfasst, was du eigentlich machst, und dann können wir da ins Thema einsteigen.
Ja, also ich bin Martin Werner und bin mit Docs Go Swiss eben genau da unterwegs, wo es darum geht, für Ärzte und Ärztinnen diese Frage: Ist in der Schweiz alles besser? Lohnt es sich für mich auszuwandern? Und zwar nicht nur beruflich, sondern ja auch mit Familie, Kindern, dem ganzen Umfeld. Ich bin selbst 2016 den Weg gegangen. Meine Frau ist bei uns die Ärztin, Gynäkologin, ist später nachgekommen. Wir kennen also beide Gesundheitssysteme, beide Lebensorte, kennen Deutschland, wir kennen die Schweiz. Und so kam dann eben die Idee, auch zu beraten, nicht nur einen Job zu suchen, also das mache ich auch, die Vermittlung, aber auch diese ganzen vielen Fragen, die viele Ärzte und Ärztinnen halt so mit sich tragen. Ich halte es nicht mehr aus. Ich suche nach Lösungen. Ist die Schweiz eine Lösung? Und darum geht es. Es sind, ja, wenn man so möchte, schwere Entscheidungen für die Karriere, aber auch Auswandern ist nicht ganz so trivial wie irgendwie einen Job im neuen Umfeld in Deutschland suchen, sondern es ist ein großer Schritt und da sind viele Fragen, wo ich dann zur Seite stehe.
Genau, und ich habe dich über LinkedIn gefunden und habe also dein Profil und deine Beiträge gelesen und dachte mir, der Mann kennt einfach die Pain Points der Mediziner, die ja eben aus diesem Grund an dich herantreten und sich denken, dass sie vielleicht ihr Glück in der Schweiz versuchen können, wenn sie im deutschen Gesundheitswesen eben sich nicht wohlfühlen oder die Arbeit für sie dort nicht mehr passt. Und deswegen habe ich gedacht, ich lade dich einfach mal in diesen Podcast ein. Und deswegen passt es eigentlich dann doch ganz gut, obwohl es vielleicht auf den ersten Augenblick vielleicht etwas abwegig ist. Ja, aber wie ist es denn in der Schweiz? Ist es da wirklich so viel besser? Wo sind die Unterschiede? Vielleicht magst du uns einfach mal kurz mitnehmen und in deinen Bereich ein bisschen einführen.
Also besser ist halt schon schwierig zu sagen, weil ich glaube, jedes System oder jedes Land hat seine Vor- und seine Nachteile. Dinge sind anders und es muss für die Person passen, die die Entscheidung trifft. Also ich würde nicht per se sagen, es ist alles besser in der Schweiz und es ist für jeden besser, in die Schweiz zu gehen, sondern es gibt viele Faktoren, die sehr unterschiedlich gewichtet werden. Für die einen ist es das gute Bildungssystem für die Kinder, für andere ist es, oh Gott, das Bildungssystem in der Schweiz, das wollen wir für unsere Kinder überhaupt nicht. Wo sehr viel Persönlichkeit, sehr viel Werte und Wünsche dahinter stehen. Und wo man schauen kann, kann ich die in Deutschland erfüllen durch eine Veränderung? Ich sage mal ein klassisches Beispiel. Ich gehe aus dem Krankenhaus raus und erfülle mir den Wunsch und mache eine eigene Praxis auf, weil ich meine Träume eben in einem anderen Setting leben kann, wo ich selber Chef bin. Wie auch immer. Andere sagen, okay, für mich ist das die Schweiz. Und was ich einfach erlebe, ist halt diese Sinnfrage, die kommt, die nicht direkt geäußert wird, ist eigentlich, wo kann ich wieder Arzt und Ärztin sein und wo kann ich noch leben? Wo habe ich ein Privatleben? Wo habe ich meinen Ausgleich? Wo habe ich die Familie? Und dann kommt man halt zwangsläufig, wenn man bereit ist, auszuwandern auf die Schweiz. Die Schweiz hat eins geschafft, sie ist in aller Köpfe. Also es ist kaum ein Land auf der Welt, wo jeder sofort irgendwas weiß. Berge, Schokolade, Autobahn, was auch immer.
Banken.
Was man halt mit der Schweiz, Banken, was genau, jeder was, Reichtum, gutes Gesundheitswesen. Es ist also, die Schweizer haben es geschafft, in der Außenwelt präsent zu sein, was andere Länder in der Form nicht haben. Und formal gesehen verbindet erstmal dieselbe Sprache. Das heißt, in vielen Köpfen ist es auch so, na gut, also ich könnte jetzt auch nach Schweden, aber da muss ich Schwedisch lernen. In der Schweiz brauche ich das ja nicht. Und so hat es die Schweiz geschafft, dass sie ja auch über die Information eines sehr guten und stabilen Gesundheitssystems aus Sicht eines Angestellten plus diesen Faktoren, die halt auch einem Arzt oder Ärztin dann wichtig sind, Stabilität, Ordnung, hohen Freizeitwert geschafft, in die Köpfe der Leute zu kommen. Aber wie gesagt, es ist ein komplett anderes System. Und gerade wir Muttersprachler Deutsche machen den Fehler irgendwie automatisch im Kopf. Wir denken, da wird Deutsch gesprochen und wir denken automatisch, alles ist so organisiert, wie wir das halt kennen. Und das ist es nicht. Es ist ein eher angloamerikanisches System. Sozialleistungen, Wirtschaftsausrichtung sind komplett anders wie in Deutschland. Und deswegen darf man sich genau anschauen, was man sucht und auch einen ehrlichen Blick darauf werfen, ob es das in der Schweiz gibt. Denn ich glaube, ein Großteil der Enttäuschungen, die man auch hört von Leuten, die in der Schweiz waren und dann wieder zurückgegangen sind, erwächst genau daher, dass man eigentlich Erwartungen an die Schweiz hatte, die die Schweiz per se nicht erfüllen kann, weil das nicht Teil des Systems eben ist. Ja.
Was sind es für Mediziner, die auf dich zukommen und die eben den Weg in die Schweiz gehen möchten? Was haben die für Beweggründe? Was haben die hier für Painpoints mit dem deutschen Gesundheitswesen? Also was sind die meisten Beweggründe für Mediziner, das deutsche Gesundheitswesen zu verlassen?
Na, es sind natürlich nicht nur Painpoints, sondern es sind auch Wünsche und Träume, die erstmal per se gar nicht so nur gegen das deutsche Gesundheitssystem sprechen. Ich habe beispielsweise einige nach Deutschland migrierte Ärzte und Ärztinnen, die sich jetzt entscheiden, okay, geht's zurück in die Heimat oder machen wir noch mal was anderes? Die dann also nach 10 Jahren in Deutschland sich die Frage stellen, geht es zurück nach Polen oder ist die Schweiz für uns das Richtige? Und es können auch Punkte sein, die eben damit zu tun haben, dass Familie gekommen ist, dass berufliche Veränderungen vom Partner oder der Partnerin reinspielen. Aber ja, natürlich die Pain Points, die sind die Klassiker, ist einfach ein System, was offensichtlich sehr stark überfordert auf allen Ebenen. Das ist im ambulanten Bereich ähnlich wie im Krankenhausbereich. Und es ist so der Wunsch, ach, was, wo, einen Dienstplan gibt es 3 Monate im Voraus und der hält auch und es ist genug Personal da und ich muss nicht ständig einspringen. Ja, das gibt es in der Schweiz, in den Spitälern. Okay, gekauft. Also, wo man irgendwie so das Gefühl bekommt, es ist sehr viel Schmerz da. Zum einen, weil man als Arzt oder Ärztin nicht gesehen wird. Man macht extreme Arbeit, natürlich auch alle anderen Menschen im Gesundheitswesen. Aber keiner sagt Danke, keiner sagt, hey, du musst auch mal deine Fortbildung machen, es ist wichtig, dass du am Ball bleibst, das ist auch wichtig für deine Karriere. Es ist kaum, ja, die Wahrnehmung von ehrlicher Kommunikation da, sondern es ist immer nur gib, 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 aber nicht, okay, ich sehe dich, du hast vielleicht zu Hause gerade eine schwierige Phase, jemand in der Familie gestorben, nimm doch mal frei, wir verstehen dich, wir hören dich, wir sehen dich. Und das nehmen die Mediziner natürlich mit nach Hause. Und da wird dann noch weniger drüber gesprochen, aber das hat halt dramatische Konsequenzen für das Privatleben. Ja. Hohe Scheidungsraten, die ständige Gefühl, gerade bei den Medizinerinnen, irgendwie Familie, Beziehung und Karriere unter einen Hut zu kriegen. Also das kommt mit nach Hause, wird oft zu Hause nicht ausgesprochen, ist also so ein schwelender Konfliktherd. Und da kommt eben dann so viel zusammen, dass man sagt, naja, also ich stelle mir jetzt einfach die Frage, will ich das Ganze noch? Ich habe zwar jetzt hier studiert und Abitur gemacht und aber ich bin so am Ende oder kurz davor und man muss ja sagen, also man spürt das ja innerlich, wenn man es noch spürt. Bei vielen Ärzten kommt dann wirklich in der Beratung das große Erwachen, wenn man ihnen die ehrliche Rückmeldung gibt, dass das System von außen kurz vorm Kollabieren ist. Also wenn ich von außen drauf schaue, dass ich mir eigentlich in dem Moment nicht die Frage stelle, wollen Sie auswandern oder wollen Sie nicht auswandern, sondern die erste Frage ist, wie kommen wir durch die nächste Woche und durch den nächsten Monat? Also was können wir jetzt, was können Sie jetzt tun, was darf ich Ihnen mit auf den Weg geben, damit Sie überhaupt mal zum Durchatmen kommen? Und auch in Ruhe und reflektiert eine Entscheidung über ihre Zukunft treffen können, die nicht nur auf Hoffnung und sehr starken Emotionen aufgebaut ist, irgendwas zu verlassen. Weil ja, dann ist die Gefahr groß, dass ich natürlich, wie wenn ich verliebt bin, die rosarote Brille aufhabe und alles super ist. Und in meiner Beratung bin ich dann eben so und sage, ja, also ich möchte nicht, dass sie auf so einer Basis gleich den nächsten Fehler beginnen, sondern erstmal Ruhe reinbringen. Und das ist natürlich sehr schade zu sehen, dass die Personen, die andere gesund machen, sich mit dem System oder mit vielen Glaubenssätzen, die aus dem System erwachsen sind, selber beschränken, selber reglementieren und auch durch das System ein bisschen verlernt haben, Entscheidungen zu treffen, Räumlichkeiten zu nutzen, die sie ja immer noch haben, und dann eben so in so Bredouillen zu kommen.
Ich habe immer das Gefühl, das System nährt sich natürlich auch sehr gut selber, weil von Ärzten natürlich immer extrem viel verlangt wird. Also der Leistungsdruck ist, glaube ich, sehr, sehr hoch. Gleichzeitig ist es so, dass ich das auch oft erlebe, dass es ihnen wirklich schwerfällt, das auch mal, also ich will es, ich spreche jetzt sehr verallgemeinern, aber das ist auch so ein Gefühl, das ich durch viele Gespräche eben bekommen habe, dass Ärzte manchmal auch gar nicht so die Möglichkeit haben, sich auszutauschen, auch da eine große Angst davor ist. Also wenn man eben mit dem System überfordert ist, wenn man auch darunter leidet, in Anführungszeichen, dass Ärzte dann nochmal eine größere Hemmschwelle haben, vielleicht das wirklich auch anzusprechen, proaktiv anzugehen, sich für sich Lösungen zu finden, weil da immer noch so diese gesellschaftliche hohe Erwartung im Raum steht, ein Arzt muss funktionieren, der ist eigentlich bloß auf der Welt, um Medizin zu machen, so nach dem Motto. Da gibt es keine Privatperson, da gibt es keine Person, die dahinter steckt, sondern es geht einfach nur darum, Leistung, Leistung, Leistung. Die Ausbildung ist bestimmt auch super gut in Deutschland, muss man ja auch sagen. Also du bist ein gut ausgebildeter Mediziner, so, und jetzt mach mal. Und alles andere, was ja den Mensch eigentlich noch vollständig macht, was da noch dazugehört, was da ja auch mit reinschwingt, das hat gar keinen Raum so in Deutschland. Also natürlich wird jeder irgendwie so Freunde und Bekannte haben. Aber ich meine, so aus dem System heraus, dass es da Mechanismen gibt, dass man Supervisionen macht oder, ne, was es da alles mittlerweile heute für gute Methoden gibt, dass das gar keinen Raum hat und gar keinen Platz hat.
Ja, ich stell mir auch oft die Frage, wo das herkommt. Muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, wenn man selber nicht in dem System groß geworden ist. Aber es scheint so zu sein, dass das Ausbildungssystem einen bestimmten Zug Mensch fördert oder nicht fördert. Personen, die vielleicht super gute Ärzte werden könnten, aber vielleicht sehr kreativ unterwegs sind oder sehr viel Wert auf Zwischenmenschlichkeit legen, die haben vielleicht auch nicht die Abiturnote, um Medizin studieren zu können. Und das ist wirklich überhaupt kein Vorwurf. Es ist wirklich, wie soll ich es formulieren? Ich habe das Gefühl, wenn man Ärzt oder Ärztin in so einem Gespräch damit konfrontiert, läuft man sehr, sehr stark Gefahr, dass der Arzt oder die Ärztin das Gefühl bekommt, sie wird angegriffen für das, was sie tut.
Ja, genau.
Und das ist es eben überhaupt nicht. Was ich sehe, ist, dass Schwäche zeigen im Gesundheitswesen teilweise bestraft wird auch. Also der Assistenzarzt, der sich Zeit für die Patienten nimmt, bekommt in Deutschland eine Kündigung, weil er nicht schnell genug ist. Wer ähnlich im Studium unterwegs ist, wird auch dafür bestraft, weil er die Prüfung nicht besteht. Und dann besteht in meinen Augen so der Mythos, na, dann, wenn ich Facharzt oder Fachärztin bin, dann kann ich, dann ist das alles anders. Nein, ich spreche mit leitenden Ärzten und Chefärzten, denen geht das genauso. Also dann sind das dann andere, die das beurteilen und die einen schaden. Vorgesetzte gibt es immer, die eine Ausbildung nicht ermöglichen, die ein Budget nicht ermöglichen. Und ich weiß noch nicht genau woher, aber um in diesem Wesen, Gesundheitswesen, Karriere machen zu können oder die Fachprüfung zu bekommen, braucht es, ist immer eine Abhängigkeit da. Und die Abhängigkeit ist nicht immer förderlich. Ein Kollege von mir hat es mal so treffend formuliert. Im Flugwesen wird ja auch viel gesprochen und auch Vergleiche zur Medizin gezogen. Wenn du Pilot werden willst und du fliegst bei einem Flieger mit, sind ja immer andere Piloten. Dann ist dein Vorgesetzter nicht der Pilot, der mit dir im Flugzeug sitzt, sondern der Vorgesetzte im Ausbildungszentrum.
Der dich bewertet
Nur weil
hinterher.
der dich auch bewertet. Und wenn du im Flugzeug bist und du hast das Gefühl, der 20-jährige Pilot mit super Erfahrung macht gerade einen Fehler, dann wird von dir erwartet, dass du fragst, ob er sich sicher ist. Dann wirst du schneller Pilot, weil du mitdenkst, und dafür sitzen immer zwei Leute im Cockpit, die sich gegenseitig unterstützen und nicht, um den anderen in die Pfanne zu hauen oder bloßzustellen, sondern sicherzustellen, dass die beide sicher landen, weil es geht um den Tod. Die wissen, was passiert, wenn sie Fehler machen. Also in diesem System wird das offensichtlich gefördert. Im Gesundheitswesen habe ich manchmal das Gefühl, wer auf seine eigene Meinung vertritt, läuft sehr stark Gefahr dafür, ja, Repressalien zu erfahren. Und dann könnte man sagen, ja, so what, es sind gestandene Ärzte, sie haben studiert, sie verdienen gut, sie können ja woanders arbeiten. Das ist alles richtig. Aber diese Verletzungen korrespondieren dann oft mit dem inneren Kind, was wir haben. Also das sind Sachen, die uns nicht erst im Studium oder als Oberarzt passieren, sondern wir haben vielleicht als Kinder auch schon mal was erlebt, wo die Lehrerin total unfair zu uns war. Und das ist tief in uns drinne. Und wenn dann solche Sachen wieder passieren, dann sind wir zwar jetzt, sag mal, der 30-jährige Oberarzt, der überhaupt nicht emotional auf diese Geschichte reagieren sollte und könnte sagen, na gut, suche ich mir halt einen anderen Job, ist mir doch wurscht hier, könnt mich alle mal machen. Sondern der ist wieder der kleine Junge, dem geht es total nah und er ist in der Situation sowas von überfordert, dass er eigentlich nur eins tut, überleben.
Ja.
Er will in dem Moment überleben. Und so kämpft man sich durch den Tag, durch die Woche, man überlebt, man tritt nicht für seine Rechte ein, weil das auch oft gar nicht die Energie fehlt oder Energie da ist. Also nach einer Woche Nachtdienst führst du kein Streitgespräch mit deinem Vorgesetzten über bessere Arbeitsbedingungen. Und das ist total menschlich. Und es wäre schön, wenn, ja, wenn Raum dafür geschaffen wird, von wem auch immer, sei das der Ehepartner, die Ehepartnerin oder Praxismitinhaber oder im Gesundheitswesen über diese Dinge zu sprechen. Da würde wahrscheinlich unmittelbar keiner merken, dass was passiert. Aber ich glaube, das hätte einen Rieseneffekt, viel mehr als alle Gesundheitsreformen zusammen, auf das Miteinander im Gesundheitswesen.
Und ich glaube auch, dass es wichtig wäre, klar, der Ehepartner oder der Lebenspartner natürlich keine Frage, dass man sich da in privaten Räume schafft, aber ich glaube auch, das müsste im System etabliert werden. Also gerade mit, weiß ich nicht, Supervision oder was es auch immer für Methoden gibt, weil das doch nochmal was ganz anderes ist, natürlich mit jemandem zu sprechen, der deine Situation kennt, schon in der gleichen Situation vielleicht war, ne, also der auch weiß, wovon du sprichst, jetzt nicht nur aus Erzählungen, sondern das eben auch schon mal selber erlebt hat. Ich glaube, es hat nochmal einen ganz anderen Gehalt. Und ich glaube auch, das wäre ein gutes Signal, wenn das einfach ja so einen verpflichtenden Charakter hätte. Also wenn das einfach, wenn da wirklich Wert drauf gelegt werden würde, dass das System dafür sorgt, dass eben die Ärzte gesund bleiben in diesem System und da ihre Räume kriegen, um sowas
Also ich
dann
glaube,
zu
das hängt sehr, sehr stark von den Führungskräften ab.
gestalten. Auch, ja.
Also wenn ich höre, dass große Webinare von in Deutschland anonymisiert gemacht werden, also wo weder die Person zu sehen ist, wo weder ein Name eintragen muss, dann heißt das für mich, alle, die da drin sind, haben Angst, dass zufällig ein Kollege dabei ist, der den Kollegen oder den Vorgesetzten kennt und sieht, ich sitze jetzt im Seminar zum Thema Burnout in der Medizin.
Ja, genau.
Alles anonymisiert. Auch bei mir, Ärzte möchten kein Testimonial geben, weil sie Angst haben, dass ihr Vorgesetzter auf meine Websites kommt und sieht, die Person hat sich über die Schweiz beraten lassen, weil das ihrer Karriere schädlich sein könnte. Ich glaube, das geht nur, wenn die Vorgesetzten das selber vorleben, wenn die Vorgesetzten sagen, Leute, hört zu, ich habe jetzt die und die Situation, ich zeige auch einmal Schwäche, ich zeige auch, ich habe da was falsch gemacht, ich habe da hätte, oder nicht mal falsch oder besser, sondern in meinen Augen habe ich nicht richtig kommuniziert. Können wir das anders machen? Nur wenn der Vorgesetzte diesen Rahmen gibt, wir sprechen da von psychologischer Sicherheit, ich kann hier reden, ohne dass ich irgendwelche Konsequenzen fürchte, erst dann werden sich die Leute öffnen und was dabei rauskommt, das weiß keiner vorher. Ja? Es kann sein, dass das ganze Team dann kündigt und sagt, jetzt ist aber gut, jetzt trauen wir uns. Es kann sein, dasselbe Team wächst komplett neu zusammen. Aber ich glaube, das muss man vorleben. Da muss man Angebote machen, die die Personen nutzen dürfen oder nicht. Sehr vorangehend und erstmal zeigen von der Führung von oben, wir machen das jetzt anders. Und wir bestrafen das jetzt nicht. Und es wird vermutlich sehr, sehr, sehr lange dauern, bis das angenommen wird. Weil wer gibt mir denn die Garantie, dass im ersten Seminar, wo gesagt wird, hey, wir machen jetzt alles anders, erzählt doch mal, wie ihr euren Chef findet, dass du danach nicht rausgehst und am nächsten Tag die Kündigung kriegst. Also das muss sich ja auch erst wieder entwickeln, dass es anders geht. Dass man, ich sage immer trivial, dass man auch mal einen Tag streiken darf. Es ist ein Recht in Deutschland zu streiken. Und ich glaube, die Patienten hätten auch ab und zu mal Verständnis dafür, wenn die Ärzte streiken. Also nicht immer alles alleine lösen wollen, für sich, über die Fächergrenzen hinweg, sich gegenseitig unterstützen. Eine Pflegekraft kann eine super Entlastung für einen Arzt sein und andersrum auch. Eine Wertschätzung zu zeigen. Und da bin ich halt der Meinung, ja, wir müssen irgendwie gucken, dass sich was ändert. Ich bin aber an einem Punkt, wo ich nicht ganz mitgehe und sage, das sind immer nur die anderen, die was ändern müssen.
Ja.
Es gibt Karrierestufen, wo ich verstehe, wenn man die Änderungswünsche nicht direkt äußert, weil man möchte ja noch Facharzt werden. Aber wenn ich ein gestandener Arzt bin, dann erwartet ein Patient von mir, dass ich Tacheles rede und dafür einstehe. Und ich finde, das darf man auch gegenüber Vorgesetzten oder Kollegen seine Meinung respektvoll äußern. Und das muss ja noch nicht immer sein, dass man sich dann einigt. Aber ich muss doch nicht jedes Wochenende einspringen. Warum muss ich immer ja sagen? Ich kann auch sagen, nein, ich habe das mit meiner Familie verplant. Oder, hey, ganz ehrlich, ich will einfach mal ausschlafen, auf der Couch liegen. Ich brauche das jetzt. Ich kann nicht das fünfte Wochenende hintereinander einspringen, für sich einzustehen und zu sagen, hey, so ist das jetzt. Und ich hatte die Tage einen Fall in der Beratung. Ich war ein bisschen geflasht, war ein junger Medizinstudent, war quasi fertig mit dem Studium und hatte eine Stelle in der Schweiz gesucht. Und er sagt, ja, Martin, also wir haben ja alles gelernt, aber wir kommen aus dem Studium raus und das, was man uns mitgegeben hat, ist, wir können nichts, wir taugen nichts, eigentlich will uns auch keiner ausbilden. Und er sagt, ja, gut, dann schreibt man doch jetzt einfach mal rein, was alle wissen und denken in die Bewerbung. Erster Satz, lieber Herr Chefarzt, sowieso, wir wissen es ja alle, Fachärzte wollen alle haben, aber im ersten und zweiten Weiterbildungsjahr bitte nicht. Er hat inzwischen 6 Einladungen bekommen, mehrere Rückmeldungen, wie erfrischend die Bewerbung gewesen wäre. Ja, es ist doch nicht so, als ob wir das alle nicht wissen, nur weil keiner drüber redet.
Ja, genau.
Dieses ganze, ich denke und ich glaube, was der andere will und möchte, ganz gefährlich. Also in einer Beziehung macht man das ja auch nicht. Da fragt man den anderen. Aber im Gesundheitswesen ist so viel reininterpretiert, weil oft, ich glaube, nicht mal Zeit dafür da ist, Kommunikation zu pflegen. Ne? Teammeetings werden geschoben, verkürzt, weil irgendwas dazwischen kommt. Und das ist dann, wenn man es auf die Schweiz bezieht, auch eine ganz, ganz große Falle. Denn die Ärzte, die in die Schweiz kommen, die wollen mehr Zeit für die Patienten. Das ist ein ganz großer Wunsch. Und es fällt ihnen teilweise extrem schwer zu akzeptieren, dass sie jetzt nicht mehr 100 Patienten in der Hausarztpraxis sehen müssen, sondern dass 25 völlig in Ordnung sind. Das ist Schweizer Standard 2025. Und da gibt es massive Reibungen, weil die einfach das Gelernte weiter tun, auch aus dem Gefühl heraus, wenn ich keine 100 Patienten am Tag hatte, dann bin ich kein guter Arzt.
Wenigstens wert,
Wenn
ja.
ich nie, ja, es geht sehr viel um, ja, ich will ja Menschen helfen und wenn ich weniger Menschen helfen kann, weniger operieren kann, dann ist das sehr schwierig, weil einem niemand widerspiegelt, dass das auch was wert ist. Sondern in Deutschland höre ich halt nur, oh Gott, du warst zu schnell, zu langsam, ein OP weniger kostet uns so und so viel. Das heißt, der Wert wird mir ja regelmäßig aufs Brot geschmiert mit Kommazeichen und Euro. Und das ist natürlich dann sehr gefährlich, sich nur darüber zu definieren, weil im Kern, das weiß jeder Mediziner, jede Medizinerin, das hält dein Körper nicht ein Leben lang aus. Das ist einfach so.
Nee, wenn du nicht bestimmt, ich sage jetzt mal, wenn du nicht bestimmte Voraussetzungen mitbringst, also eine gewisse, wie soll ich das jetzt ausdrücken, auch eine gewisse Härte, ne, ein gewisses, also große Disziplin, wenn du eben dich einfach nicht, wenn du es schaffst, dich diesem System komplett zu ergeben und einfach als Arbeitstier da durchgehst und das
Aber selbst da
erfüllst,
kann dir
was
ja
du.
niemand garantieren, dass dein Körper das durchhält. Dass du nicht irgendwann eine Krankheit bekommst, dass dein Körper irgendwann sagt, jetzt will ich nicht mehr.
Ja.
Die Garantie hast du dann ja auch nicht.
Ja.
Also da wäre ich halt vorsichtig, ne? Wir schieben das immer so vor uns weg. Und Ich hatte das die Tage ganz konkret. In der Medizin hat man oft das Gefühl, es muss erst richtig krachen. Es muss erst richtig wehtun. Das ist ehrlich gesprochen nicht nur in der Medizin so. Ich bin Politikwissenschaftler ausgebildet und da hat man sich auch die Frage gestellt, hey, wir wissen ja viele Dinge gesellschaftlich, aber warum ändern wir sie nicht? Historisch gesehen gibt es ganz wenige Gesellschaften, die Dinge erkannt und geändert haben, sondern es ist in der Katastrophe geändert und dann hat man es geändert. Das ist menschlich in uns drinne. Und ich hatte die Tage so, ich hatte noch einen anderen Podcast, eine Audiokolumne bei einem anderen Podcast und da ging es so darum, was kannst du denn jeden Tag ändern, um das Gefühl wieder zu bekommen, kann ich was ändern? Also, oder bin ich nur Teil vom System? Kann ich was ändern? Die Aufgabe war ganz trivial. Ich hatte gesagt, ich reduziere mein Kaffeekonsum innerhalb von 4 Wochen. Dann kommt der nächste Podcast. Jeder konnte sich was aussuchen. Ich hatte kurz nach der Aufnahme einen Termin bei meiner Zahnärztin und dann meinte sie so, oh, Herr Werner, das wären nicht 2 Routineuntersuchungen. Wir sehen uns die nächsten Tage öfters. Und ich so, okay, super. In dem Moment hat es einfach verdammt wehgetan, körperlich, also die Eingriffe am Zahn. Es hat im Portemonnaie wehgetan. Und es fiel mir auf einmal wunderbar schnell, ganz einfach, auf den schlechten Kaffee im Büro zu verzichten. Das, was mir vorher extrem schwierig fiel und ich immer das Gefühl hatte, ich muss, auf den Kaffee fast komplett zu verzichten und wenn, einen guten zu trinken. Und in dem Fall hatte ich halt die direkte Rückmeldung. Und ich habe dafür bezahlt. Ich habe vorher was gespart, ja. Jetzt kommt die Rechnung in Form von Gesundheit und Finanzkosten. Und da wir das halt immer erst sehen, wenn es zu spät ist, fällt uns das Handeln so schwer. Und ich glaube, es ist für jeden einfach eine ganz, ganz wichtige Entscheidung, sich zu überlegen, ja, ich bin Arzt und Ärztin geworden aus absoluter Überzeugung. Bin felsenfest überzeugt, sonst würde keiner den Weg schaffen. Aber ich bin in einem System und ich bin immer noch ein Mensch mit seinen Bedürfnissen und Wünschen. Und die darf ich auch wahrnehmen, weil es geht auch um meine Gesundheit. In der Feuerwehr, in der Polizei, Devise Nummer 1, Unfallort sichern. Erst dann geht es um die Versorgung der Patienten. Und wir hatten eine Feuerwehrübung hier, die haben das gemacht. Der erste Anschiss, wir standen daneben, ihr habt die Warndreiecke nicht aufgestellt. Leute, wenn euch jemand ins Feuerwehrauto reinfährt, was passiert dann? Ihr seid verletzt, ihr müsst den Unfall versorgen, ihr könnt den Brand nicht löschen und die Leute nicht retten. Und das fände ich gut, wenn da jeder in seinen Möglichkeiten irgendwo anfängt und sagt, ja, ich kann nur Arzt sein oder Ärztin sein, wenn mir das gut geht. Und die Patienten, um die das hier geht, die merken das extrem.
Ja.
Und deswegen sind auch, glaube ich, viele Ärzte und Ärztinnen dann in der Schweiz sehr glücklich, weil sie die Rückmeldung der Patienten bekommen. Denn die Wertschätzung kann man nicht spielen, also auch von Arztseite her nicht spielen. Wenn man ein guter Arzt ist und das lebt, kommt automatisch die Wertschätzung von den Patienten. Und das macht was mit den Ärzten. Und das ist das, was ich dann auch sehr viel höre, dass das genau das ist, was halt auch fehlt. Geht nicht nur um Geld und Ressourcen. Es geht so um, ja, vermeintlich einfache Dinge wie ein Dankeschön oder eine Karte oder hey, heute geht's dir nicht gut vom Vorgesetzten, geh doch mal eine halbe Stunde eher heim.
Schön, ja. Also es ist schon fast ein schönes Schlusswort, worum es geht. Es geht um den Menschen, es geht um Wertschätzung. Und ja, jetzt haben wir ein bisschen wenig über die Schweiz an und für sich gesprochen, ob die Schweiz das wirklich alles so hergibt. Du hast ja mal im Vorgespräch, im Vorgespräch hast du gemeint, dass du ja aber auch manchmal in deiner Arbeit zu dem Schluss kommst, dass nicht jeder für die Schweiz geschaffen ist. Aus persönlichen Gründen.
Ja.
Was sind das für Punkte, wo du dann, die dich dann dazu bringen, dass du zu so einem Schluss kommst?
Also es ist die Mehrheit der Fälle, muss ich sagen. Es hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass bei vielen zum einen das Interesse extrem groß ist an der Schweiz, aber so der Plan, das wirklich zu machen, noch gar nicht da ist. Das ist so ein, sind so, ah, ich hatte heute ein schlechtes Gespräch mit meinem Chef, heute spreche ich mal mit Martin von Dogs Go Swiss. So. Aber es ist noch, so, dann kommen so klassische, oft bei Männern, ich sage, ja, jetzt haben wir gesprochen, was sagt denn Ihre Frau zu den ganzen Plänen? Ja, die weiß noch nichts. Da sage ich, ungünstig. Bevor wir das nächste Mal sprechen, sprechen Sie mit Ihrer Frau oder im nächsten Gespräch ist Ihre Frau mit dabei. Also was man halt einfach beachten muss. Zum einen sind es Karrierefragen, also die rein am Job bezogen sind. Es ist nicht so einfach, eine leitende Stelle oder eine Chefarztposition in der Schweiz zu bekommen. Es ist verdammt schwierig, Assistenzarztstellen in der Schweiz zu bekommen. Also da muss man einfach gucken, was ist die Erwartung oder kann ich das, was ich suche, auch in der Ausbildung teilweise nicht besser woanders bekommen? Gibt es der Schweizer Arbeitsmarkt überhaupt her? Dazu gehört auch das Thema Lohn. Die Schweizer sind noch lange oder noch lange nicht an dem Punkt, wo sie alle Löhne bezahlen, wie das teilweise im Ausland gemacht wird, sondern es ist Wettbewerb um die Stellen teilweise, die da sind. Und die anderen Punkte sind halt sehr, sehr stark so auf der persönlichen Ebene. Es geht um die Frage, wo fühle ich mich wohl? Wo sind meine Freunde? Wo sind die Eltern, die ich vielleicht pflegen muss? Wo hat der Partner, die Partnerin einen Job? Was möchte ich für meine Kinder? Wir haben ein komplett anderes Schulsystem in der Schweiz. In der Schweiz gehen knapp 20% machen in der Schweiz nur Abitur. Also deutlich, deutlich selektiver als in Deutschland. Und es ist diese Urangst, wo wir früher halt mal drüber gesprochen haben, Auswandern, das erzeugt sehr viel Respekt. Ich brauche verdammt viel Mut, das durchzuziehen. Denn was wir machen, ist ja maximal Licht in das Dunkel zu bringen in der Vorbereitung der Auswanderung. Ne? Also wirklich auf menschliche und auch auf Faktenbasis zu gucken, passt die Schweiz. Nichtsdestotrotz wird der Moment kommen, wo die Person sagen muss, okay, wir kündigen jetzt den Job, wir kündigen die Wohnung, wir verkaufen vielleicht unser Haus. Und in dem Moment, also ich kann da keine Garantie für geben, dass es funktioniert. Das wird sich erst zeigen, wenn man gut vorbereitet ist. Ja, ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, als wenn man nicht vorbereitet reingeht. Aber genau wissen wir auch erst, wenn man es macht. Und da merkt man, dass das vielen halt sehr viel abverlangt, weil trotz aller Umstände man halt sehr, sehr viel verliert. Und es geht einem, auch wenn wir jammern und wenn nicht alles gut ist, in Deutschland immer noch so gut, dass oft die Diskussion nicht so klar ist. Wenn ich einen albanischen Arzt habe und sage, hey, ich hätte eine Stelle für Sie, wäre alles kein Problem, dass Sie nicht in der Europäischen Union sind und sowas, der fängt die nächste Woche an, der setzt sich in ein Flugzeug, nimmt den Job, weil er in Albanien 250, 300 Euro verdient. So, für den ist das ein anderer Leidensdruck. Und in Deutschland haben wir eben oft oder im europäischen Ausland halt immer noch oft die Abwägung, ich habe ja etwas und das ist per se gar nicht so schlecht, wie es immer dasteht. Das muss man auch mal sagen. Ja, es gibt im Gesundheitswesen und im Sozialstaat in Deutschland Dinge, die kann die Schweiz nicht bieten. Und die sieht man erst, wenn es darum geht, das mal zu vergleichen und zu sagen, okay, ist es denn für mich okay, dass ich in der Schweiz keine 2 Jahre Mutterschutz habe, wenn die nächsten Kinder kommen? Und das sind wichtige Entscheidungen, deswegen würde ich nie sagen, besser oder schlechter. Und bei mir in den Beratungen ist es halt dann schon regelmäßig so, dass man von Seiten des Arztes dann auch sagt, okay, jetzt haben wir uns da informiert, jetzt haben wir ein klares Bild, jetzt nicht oder später. Oder dass ich eben auch sage, na, auf die und die Punkte würde ich schon noch achten. Überlegen Sie sich das genau. Ich kann funktionieren. Wir werden sehen. Und das ist für mich, so muss ich es aber formulieren, auch total in Ordnung. Eine Entscheidung zu sagen, wir gehen nicht in die Schweiz, ist für mich Teil der Beratung. Weil, wenn wir in der Beratung herausfinden, dass es das nicht ist, spart sich der Arzt und die Ärztin extrem viel Zeit und extrem viel Geld, in die falsche Richtung zu rennen und kann die Energie benutzen, um zu sagen, okay, was kann ich denn zum Beispiel in Nürnberg ändern? Was gibt es denn? Gibt es einen anderen Arbeitgeber? Kann ich mein Pensum reduzieren? Gehe ich einfach mal ein halbes Jahr off mit der Familie in Urlaub? Es gibt diese Option und ich finde, gerade wenn man wenig Zeit hat als Arzt oder Ärztin und extrem zeitlich eingebunden ist, ist es oft besser, eine schnelle, klare Entscheidung zu haben und dann den nächsten Brocken anzugehen und zu sagen, okay, was machen wir jetzt? Was ist die nächste Option für mich oder die Familie? Und nicht zu sagen, oh, ich habe schon 5 Jahre über die Schweiz nachgedacht und diesen Möglichkeiten hinterher zu trauern, wo sind die? Was haben die dir gebracht? Nix. Also die haben dir vielleicht noch schlaflose Nächte gekostet, weil du dich ärgerst und sagst, ja, wäre ich damals in die Schweiz gegangen. Vorbei. Geschichte. Es zählt die Entscheidung jetzt und deine Handlung jetzt oder die von morgen. Und dann ist es völlig okay, wenn man sagt, nein. Deswegen sage ich auch, nicht jeder passt in die Schweiz und nicht jeder sollte in die Schweiz. Es muss individuell passen und dann herzlich gerne und wenn nicht, andere Lösungen suchen.
Genau. Also andere Lösungen, wie man es hier besser macht. Oder? Die sprichst du jetzt
Ja,
gerade an. Für sich ein
genau,
besseres Arbeitsumfeld gestalten kann.
ja, genau, also na, wir hatten es im Vorfeld besprochen, ein Kollege von mir hat einen schweren Unfall gehabt. Es gibt so Momente im Leben, da bin ich sehr erstaunt. Er hatte jetzt einen chinesischen Arzt, der hat sich informiert über die Schweiz und er wollte sein Pensum von 100 auf 50% reduzieren. Das ist ein Riesenschritt. Also für einen, ich spreche jetzt mal als Mann, bin ich vielleicht falsch, für einen Mann ist das ein Riesenschritt, weil wir noch viel stärker auf dieses, ich muss für die Familie liefern, ich bin nur was wert, wenn ich Geld nach Hause bringe. Weil uns genetisch nicht so der Bezug zu den Kindern und so gleich ist wie Frauen. Ist ja meine Meinung. Für ihn um 50% runtergehen ist immens. Wir haben gesprochen, und der Hintergrund ist schwerer medizinischer Notfall in der Familie. Sie krempeln gerade ihr komplettes Leben um. Seine Frau geht mit den Kindern aus Deutschland zurück nach Tunesien. Weiß nicht genau, was es war. Angehörige pflegen sich drum kümmern. Er möchte 50% arbeiten. Sie haben das ausgerechnet. 50% reichen für Tunesien, um jetzt erstmal das nächste 1, 2 Jahre da zu überbrücken. Und er möchte einfach was finden, was ihm das finanziell ermöglicht. Er möchte 2 Wochen arbeiten, dann 2 Wochen nach Tunesien und wieder zurück. Und das kann auch eine Lösung sein. Also, was ist es, wenn es hart auf hart kommt und du stehst abends? Du wüsstest, heute ist dein letzter Tag. Du würdest nicht deinen Kindern oder dir erzählen und sagen, okay, jetzt ist es vorbei. Aber weißt du, damals, 2026, da habe ich mein Pensum von 100 auf 80% reduziert. Das war lebensentscheidend. Du würdest aber vielleicht deinen Enkeln oder deinen Kindern am Sterbebett sagen, hey, weißt du noch, 2026? Da haben wir diesen geilen Urlaub gemacht. Ne? Kinder waren vielleicht noch nicht in der Schule. Wir waren 3 Monate Marokko surfen. Und deine Kinder würden dich angucken. Du hättest das Augen in den Lächeln. Und keiner in dem Raum würde sagen, ja, aber Papa, in den 3 Monaten hast du kein Geld verdient. Und ich glaube, da muss man sich dann auch manchmal so wirklich diese Frage stellen, was sind das für Lösungen und was ist es mir halt wert? Nicht irgendwann dazustehen und zu sagen, hätte ich es mal gemacht, hätte ich es mal probiert. Und ganz ehrlich, Mediziner, Medizinerin, geh doch mal auf die Straße und frag 100 Leute, ob sie mit dir tauschen würden. 99 würden mit dir tauschen. Und zwar aus einem Grund. Du hast eine Jobgarantie. Du findest einen Job, wenn du jetzt gehst. Guck dir die wirtschaftlichen Verhältnisse momentan an. Wir haben Massenentlassungen, wir haben Pensumsreduktion, was auch immer, wirtschaftliche Notwendigkeiten, die andere Leute nie in diese Position bringen könnten, diese freie Wahl zu treffen. Und das ist ein Privileg. Und da darf man schimpfen oder soll man schimpfen, wenn Dinge schlecht sind. Und die sind teilweise schlecht, auch in der Schweiz. Da darf man schimpfen, da darf man sich gegen auflehnen. Nur so verändert sich was. Aber auch was machen. Weil es ist ein Privileg und das darf man ausleben in alle Richtungen. Und auch wenn alle sagen, es funktioniert gar nicht, ist es immer noch ein Privileg und ich glaube, die Ärzte wissen das auch. Es geht manchmal verloren.
Gott sei Dank haben wir nicht das erste Schlusswort genommen, sondern nehmen das als fulminantes Schlusswort. Vielen Dank, Martin, für deine Einblicke, für deine Erfahrungen, an denen du uns hast teilhaben lassen. Es war sehr spannend und ja, wie immer, alle Infos zu deiner Arbeit und zu dir als Person gibt es unten in den Shownotes. Ich sage vielen Dank für deine Zeit und gerne mal wieder.
Und ich sage danke für den Raum, mal über diese Themen sprechen zu dürfen. Es geht auch uns so, dass wir manchmal den Raum brauchen, solche Dinge anzusprechen. Danke dir,
Wunder.
Annette.
Danke. Puh, das war jetzt ein ganz schöner Deep Dive und ein, wie ich finde, sehr spannendes Gespräch mit Martin Werner. Ich finde, es ist sehr deutlich geworden, die Schweiz kann eine großartige Chance sein, aber sie ist kein Allheilmittel gegen Frust, wenn man sich nicht vorher über seine eigenen Ziele klar geworden ist. Einfach nur wegzulaufen reicht eben nicht aus. Werde zum Gestalter deiner Karriere, indem du dir bewusst aussuchst, unter welchen Bedingungen du arbeiten möchtest, egal in welchem Land. Denn die eigene Haltung nimmst du über jede Grenze mit. Alle Infos zu Martin Werner, zu seinem LinkedIn-Profil, zu seiner Webseite, zu seiner Arbeit findet ihr unten in den Shownotes. Dort habe ich alles für euch verlinkt. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie doch wahnsinnig gerne. Es gibt bestimmt noch mehr Menschen in deinem Umfeld, für die diese Themen auch relevant sein könnten. Lass mir außerdem super gerne eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts da. Das hilft dem Club der Gestalter, noch mehr Menschen im Gesundheitswesen zu erreichen. Besuche mich auch gerne auf meiner Webseite oder verbinde dich mit mir auf Instagram und LinkedIn für tägliche Impulse rund um die Themen Praxis, Kultur und Selbstgestaltung. Und nun sage ich vielen Dank fürs Zuhören, bleib mutig und ich sage einfach ciao, bis zum nächsten Mal.